Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 35. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Die Events und Veranstaltungen zum Thema Medizintechnologie und Zukunft der Medizin häufen sich. Über den Rejuvenation Summit in Berlin habe ich in Folge 28 mit Nina Ruge gesprochen und gerade im Juni fand die HealthTech in München statt. Über 3000 Besucher aus 60 Ländern kamen dafür zusammen, um sich bei einem Treffen der Medizintechnologie zu vernetzen. Die Veranstaltung umfasste 200 Aussteller, 225 Sprecher, viele erfolgreiche Startups. Kurzum, die Branche boomt. Zahlreiche Startups im Digital Health Bereich bringen innovative Technologien und Produkte hervor, die traditionelle Gesundheitsdienste verbessern oder komplett neue Ansätze bieten. Dazu zählen Unternehmen im Bereich Telemedizin, Gesundheits-Apps, Wearables oder KI-gestützte Diagnostik.
MedTech Minute.
Hier mal ein paar schnelle Zahlen und Fakten im Überblick. In Deutschland sind rund 500.000 verschiedene Medizinprodukte auf dem Markt. Viele davon sind innovative und hochspezialisierte Akteure. Mehr als 15.000 Patente hat die Branche 2023 europaweit angemeldet. Die deutsche MedTech-Branche ist europaweit Innovations- und Zukunftstreiber. 40 Milliarden der insgesamt 160 Milliarden Euro Umsatz kommen aus Deutschland. Wir verzeichnen also den 25-prozentigen Anteil am europäischen MedTech-Markt. Vor uns liegen nur noch die USA. Mit einem Anteil von 9,9% des Weltmarkts liegt die deutsche Medizintechnikbranche hinter den USA mit 38,8% und vor China und Japan.
Experte der Woche.
Meine Expertin in dieser Woche ist Inga Bergen. Inga Bergen ist eine Co-Gründerin von VDG Media, Visionäre der Gesundheit und Co-Gründerin von Fortune Teller Gallery, Thinking Futures with Art. Zudem ist sie Geschäftsführerin und Unternehmerin mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz beim Aufbau von Startups für digitale Innovation und medizinische Geräte. Das Magazin Business Punk hat sie als eine der Top 10 deutschen Unternehmerinnen im Bereich Gesundheit und Wissenschaft ausgezeichnet. Gemeinsam mit Larissa Mittendorf und Hannes Kolbe moderiert sie den Podcast Visionäre der Gesundheit. Zudem ist sie bekannt als erfolgreiche Moderatorin und Keynote-Speakerin. Inga, vielen Dank, dass du da bist. Ich habe lange auf diesen Termin gewartet und jetzt wird er wahr. Leider nicht physisch, aber remote dafür. Du bist erfahrene Gründerin, Geschäftsführerin und Unternehmerin. Also du bist quasi Expertin, Startups aufzubauen, vor allem im Gesundheitswesen. Was hat dich denn dazu inspiriert und kannst du uns ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen?
Ja, das war eigentlich eher Zufall. Also ich habe mich schon immer sehr für große Themen interessiert. Ich habe auch zum Beispiel Politikwissenschaften mal studiert und Management und interessiere mich einfach dafür, wie unsere Gesellschaften funktionieren und wie Themen funktionieren und bin dann so in den Nullerjahren nach dem Studium in den ganzen Bereich Startup, digitale Innovation gekommen durch Zufall. Also war so mit eine der ersten bei StudiVZ mit Berufserfahrung damals und habe das mal mit aufgebaut. Das war ja so eines der ersten Startups in Berlin, die wirklich auch erfolgreich waren und verkauft wurden. Und habe danach eine Beratung aufgebaut. Wir haben digitale Geschäftsmodelle entwickelt und waren so die Ersten, die agile Produktentwicklung, Design Thinking etc. gemacht haben. Und darüber bin ich irgendwie ins Gesundheitswesen gekommen. Da hat mich das damals schon angefangen zu interessieren, weil es einfach super komplex ist, weil es eigentlich alle Bereiche betrifft. Also es ist wissenschaftlich, hat was mit Naturwissenschaften zu tun, es hat was mit Gesellschaft zu tun, es hat sehr viel philosophische Aspekte, ethische Aspekte. Es hat aber auch sehr viel mit Innovation zu tun, mit Produktentwicklung, mit Markt, mit Geschäftsmodellen. Also es berührt eigentlich alle Bereiche, die man sich vorstellen kann, ist damit so eines der komplexesten Themen. Und das erste Unternehmen, was ich aufgebaut habe, habe ich gar nicht selbst gegründet, sondern das habe ich übernommen als Geschäftsführerin und das war eigentlich ein Turnaround. Und mit dem Unternehmen habe ich so eines der ersten Digital Health Unternehmen in Deutschland aufgebaut. Und so bin ich ins Gesundheitswesen gekommen. Also das war eigentlich eher Zufall und hat mich dann aber gepackt.
Und was war von all deinen Unternehmungen das Schwierigste oder was dich am meisten herausgefordert hat?
Ja, eigentlich alles. Das ist so ein bisschen meine Spezialität, weil ich ja für nichts, was ich tue, formell qualifiziert bin. Und ja, mich gerne irgendwie in Themen so reinrede. Und dann mag ich nicht so gerne irgendwie, also ich enttäusche nicht gerne Leute und ich bin auch nicht gerne erfolglos. Und deswegen ziehe ich dann immer so lange durch, bis es irgendwie wird. Und ich fand es eigentlich alles sehr herausfordernd. Am herausforderndsten fand ich vielleicht einen Turnaround zu machen von einem bestehenden Unternehmen mit einem bestehenden Team, wo man als Externer reinkommt und jetzt gar nicht so sehr so halbwegs from scratch aufzubauen. Wobei ich da auch sagen muss, ich habe jetzt ja auch kein Ada Health aufgebaut oder kein Unternehmen, was jetzt wirklich weltweit aktiv ist, sondern immer eher den Anfang begleitet und das so angestoßen. Ja, aber ich glaube, so der Turnaround war das Komplizierteste und deswegen verstehe ich auch alle Leute gut, die gerade im Gesundheitswesen an Transformationsthemen arbeiten, weil ich einfach selbst mal durchgemacht habe, wie hart das ist, das als CEO anzuführen und durchzubegleiten und ja, auch mit den ganzen Emotionen, die dann von der Belegschaft auf einen ja zukommen, umzugehen und dabei aber weiter die Vision stark im Fokus zu behalten.
Es ist ja das Gesundheitswesen ein quasi eng regulierter Raum oder Markt, wenn man ihn so definieren mag. Wo siehst du denn da die größten Herausforderungen für neue Gründer?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass sehr viele Gründerinnen und Gründer im Gesundheitswesen doch unterschätzen, wie langwierig das ist. Ich sehe das total häufig, dass Menschen anfangen mit so einer singulären Produktidee einen kleinen Bestandteil zu verbessern. Das war jetzt auch vor einigen Jahren total okay, weil da gab es relativ viel Investorengeld, auch so für so singuläre Use Cases. Ich glaube, die größte Herausforderung ist oft, das große Ganze nicht so zu verstehen. Auch die Wertschöpfung nicht zu verstehen, weil die Interessen sind komplex. Und häufig wird im Gesundheitswesen über Geld als Letztes gesprochen, weil es ein bisschen verpönt ist, Geld verdienen zu wollen. Aber es geht natürlich nicht so ohne Geschäftsmodell. Und dahinter zu blicken und das zu begreifen und da zwischen den Zeilen zu lesen, ist erstmal etwas, wofür es eine gewisse Erfahrung braucht. Und ich glaube, das Zweite ist, diesen extrem langen Atem zu haben. Also ich glaube, wenn man gründet und sich sagt, ich muss aber in 3 Monaten irgendwie mehr Geld auszahlen können und muss dann aber gefundet sein, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und es wird übrigens auch sehr schwierig, wenn man öffentlich gefördert wird, weil das sehr viel falsche Anreize setzt im Unternehmen und man dann gerade wenn man jetzt zum Beispiel aus der Wissenschaft herausgründet, häufig in diesen Stellenfinanzierungen weiterdenkt. Also es gibt wirklich total viele Fallstellen und ich finde es super faszinierend. Ich habe ja selbst schon Unternehmen aufgebaut, mache das aber mittlerweile nicht mehr, sondern eher so von der Seitenlinie. Ja, wie oft man sich da neu erfinden muss, wenn man als Gründerin im Gesundheitswesen wirklich erfolgreich sein möchte.
Was ist das Besondere für dich oder aus deiner Perspektive an dem Bereich Digital Health? Also welche Probleme können wir damit lösen, die uns gerade in Deutschland damit beschäftigen?
Ja, also wir haben hier in Deutschland so ein bisschen die Herausforderung, dass unser Gesundheitswesen nicht besonders effektiv ist. Effizient schon gar nicht. Und dass wir sehr viel Geld für Dinge ausgeben, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Wir haben wirklich mit den höchsten Spend nach den USA und der Schweiz. Wir haben aber keine besonders hohe Lebenserwartung. Das betrifft insbesondere Männer in Deutschland. Also für Männer ist es noch mal krasser als für Frauen. Frauen sieht es gar nicht so schlecht aus. Und ich finde es ganz spannend, da mal reinzugucken, woran liegt das? Ja, wir neigen ja dazu, oft so Wahrheiten zu wiederholen, die dann irgendwer mal geschrieben hat. Und ich glaube, dass es auch daran liegt, ich war ja selbst schon mal Patientin, also ich hatte selbst schon mal eine Krebserkrankung in der Finanzierungsrunde für mein Krebsdiagnose-Startup und konnte dann das System mal von innen sehen und muss sagen, man kann da als Patientin durchnavigieren, das ist aber super kompliziert und man muss das wirklich als Job sehen. Und ich meine, ich war CEO, ich bin Akademikerin, ich bin absolut durchsetzungsfähig, ich kann mich auch gegenüber Ärztinnen und Ärzten behaupten. Und das war für mich total notwendig, um da wirklich eine gute Versorgung zu bekommen, weil wir zwar so einzelne geboxte Systeme haben, wie irgendwelche Zentren oder einzelne Prozesse, aber ansonsten das Gesundheitssystem extrem, ja, sagen wir mal, in seinen eigenen Silos verhaftet ist. Kennst du ja auch, ne? Und ja, ich glaube, da ist Digitalisierung und Digital Health ein riesen Gamechanger. Im Moment doktern wir noch so an kleinen Bereichen rum, aber im Grunde hat es die bringt es uns die Möglichkeit, Gesundheit komplett neu zu denken. Und das finde ich das Spannende daran, weil wir das neu denken müssen. Also wir müssen Gesundheit ganzheitlich denken. Und das findet sich aber eigentlich fast nirgends im Gesundheitswesen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Menschen, die Medikamente nehmen, die irgendwie Nebenwirkungen haben, werden selten irgendwie von ihren Ärzten darauf hingewiesen, jetzt müssen sie aber was für ihre Knochengesundheit tun und dann müssen sie was tun gegen das Herz-Kreislauf-Risiko, was entsteht. Und da können sie das machen und das machen, weil es unterschiedliche, sagen wir mal, Fachrichtungen sind, die sich da vielleicht mit befassen würden. Und das Big Picture gibt es eigentlich nirgends. Und deswegen fühlen Patientinnen und Patienten heute in Deutschland insbesondere so ein Disconnect, weil wir ja auch nicht mal die Daten zur Verfügung haben. Und wir haben mit im Schnitt die meisten Arztkontakte in Deutschland mit den kürzesten Zeiten. Und ich glaube, Digital Health oder Digitalisierung, digitale Transformation ist der große Transformator. Ich habe jetzt so ein bisschen weit ausgeholt, aber meine Hoffnung ist, dass wir über Daten wirklich zu Menschen im Mittelpunkt kommen, zu einer holistischeren Perspektive auf die Medizin, die wirklich patientenzentrisch ist, damit Menschen auch besser helfen können, wirklich gute Ergebnisse zu erzielen und auch eine neue Rolle finden für Ärztinnen und Ärzte, die auch mit der Rolle, die sie jetzt ausfüllen, in dem bestehenden System komplett am Ende ihres Lebenszyklus angekommen sind. Das betrifft aber nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch alle pflegenden Berufe, weil da einfach so eine Unzufriedenheit ist, weil das einfach alles gar keinen Sinn macht, wie das gerade läuft.
Siehst du ein anderes Gesundheitswesen, was als leuchtendes Beispiel für uns sein kann?
Das ist sehr schwer zu sagen, weil ich diese Gesundheitssysteme ja noch nicht von innen erlebt habe. Und ich komme ja aus der nutzerzentrischen Produktentwicklung. Das heißt, für mich ist es eigentlich immer am wichtigsten, etwas zu experimentieren und zu erleben, bevor ich mir wirklich eine Meinung darüber bilde. Ich finde natürlich super faszinierend, was in Systemen wie zum Beispiel Dänemark passiert, wo es zentrale elektronische Gesundheitsdatenräume gibt, wo alles zentral verfügbar ist und die eigentlich gerade damit anfangen, die Medizin der Zukunft zu bauen. Das finde ich extrem spannend, habe es aber auch als Patientin jetzt noch nicht selbst erlebt. Das heißt, ich kann nicht sagen, wie es dann wirklich ist und wie es dann wirklich läuft. Aber sowas finde ich extrem spannend. Auch was in Frankreich gerade passiert mit dem Mont Espace Santé, auch im Public-Private Partnership, wo auch wirklich innovative Unternehmen mit beteiligt werden. Das finde ich super spannend. Ja, also in den USA gibt es auch super interessante Ansätze, aber dann natürlich eher von einzelnen Unternehmen wie Kaiser Permanente, die Versicherer, Versorger und zum Teil Arbeitgeber gleichzeitig sind, alles eben gleichzeitig und damit einen ganz anderen Durchgriff haben auf die Versorgung, ganz andere Ziele auch haben, einen ganz anderen Shift in Richtung Prävention auch leisten können. Also so diese Sachen finde ich alle total spannend.
Ja, das stimmt. Wir haben hier wirklich in Deutschland noch viel Nachholbedarf. Also ich will nicht über die Faxe in den Krankenhäusern reden, aber ein Beispiel, was mich immer wahnsinnig macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wenn du beim Radiologen warst und der drückt dir eine CD in die Hand. Wer hat denn heute noch ein CD-Laufwerk? Und da frage ich mich, wo sind wir da falsch abgebogen?
Ja.
Aber lass uns ein bisschen über die Zukunft reden. Wie siehst du denn KI als Unterstützung im Gesundheitswesen oder jetzt im Krankenhaus im Speziellen, um das Bild der schönen Zukunft, patientenzentrierten Zukunft ein bisschen auszumalen mit etwas mehr Farbe, damit sich Pflegepersonal und das ärztliche Personal mehr auf den Patienten fokussieren kann und weniger Dokumentation?
Ja, also KI ist ein super spannendes Thema. Ich finde es ganz interessant, da wirklich mal anzufangen bei der Hygiene, also bei den Must-Haves. Und das ist das ganze Thema Prozesse. Ne? Also erstmal, bevor wir KI einsetzen, brauchen wir, glaube ich, ein komplettes Umdenken im Gesundheitswesen. Denn Prozesse sind wirklich das, was aus meiner Sicht am meisten beachtet wird. Also das Gesundheitswesen hat überhaupt keine Prozesskompetenz, zumindest auf Seiten der Leistungserbringer. Da gibt es sicherlich einzelne Beispiele, aber so im Großen und Ganzen sieht man das auch schon so bei der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, dass es da nur um medizinische Themen geht, gar nicht um, wie führe ich eigentlich etwas, wie führe ich eine Praxis. Und wir haben ja, meinetwegen seit 2005 haben wir MVZs, aber eigentlich ist unser System präferiert so diesen einzelnen Niedergelassenen, ne, oder vielleicht zwei, drei zusammen. Also ich glaube, bei dem ganzen Thema Prozesse, da sehe ich eine riesige Chance für KI zu unterstützen. Ne? Aber auch nicht nur KI, sondern allgemein Digitalisierungsthemen. Es gibt aber ein großes Aber bei dem Thema, weil das natürlich erfordert, dass wir ganz viele Systeme irgendwie zusammenbringen, ne, dass wir die neu denken. Und ich finde Ansätze spannend, die eigentlich auf der grünen Wiese entstehen, gerade in Unternehmen wie Eterno Health, AV Medical, Patient 21, Lilian Care oder auch Teleklinik, Telemedizinanbieter, Dermanostik. Also you name it, da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die eigentlich Prozesse komplett neu denken und dafür Daten nutzen, Digitalisierung nutzen, an bestimmten Stellen auch Algorithmen nutzen und Prozesse so optimieren, dass die Ärztinnen und Ärzte und das medizinische Fachpersonal weniger Aufwand haben. Und so denken wir ja eigentlich im System nicht so. Das ist der eine Teil. Ich sehe aber auch den Bereich KI als extremen Gamechanger für die Arzt-Patienten-Interaktion. Denn ich glaube heute, wir sagen ja ganz oft, KI wird Ärzte nicht ersetzen. Denn Ärzte können ja empathisch sein und das könnte ja KI nicht. Ja, also geh mal zu einem random Chroniker oder Patienten mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung und ich wette mit dir, dass 95% sagen, sie haben viele Arztgespräche oder Ärztinnengespräche gehabt, von denen sie sich erstmal zwei Wochen lang erholen mussten. Ne? Also das ist auch so eine Wahrheit, nur weil wir die uns erzählen, wird die nicht wahrer. Und ich glaube, dass KI unterstützen kann, Informationen zu vermitteln, auch Informationen zu vermitteln auf eine Art und Weise, die für Menschen verständlich ist und die sie auch emotional etwas besser abholt, als dass ein überarbeiteter Ärztin im Schichtdienst in 5 Minuten zwischen Tür und Angel vielleicht tun kann oder jemand, der, diese Beispiele gibt es auch, ganz oben an der Hierarchie steht und eigentlich nicht so interessiert ist an der Patientinteraktion, sondern eher an den Punkten für irgendein Publishing in irgendeinem Paper und vielleicht über Arzt-Patientin-Kommunikation Bücher schreibt, aber dann in der Praxis da komplett versagt. Also alles schon erlebt, ja, diese ganze Bandbreite. Und deswegen finde ich es total spannend, wie wir zukünftig Informationen vermitteln und wie wir auch Patientinnen und Patienten abholen, wie wir KI dafür nutzen. Und das Dritte ist natürlich dieses ganze Thema Diagnostik und Decision Support, also Entscheidungsunterstützung, weil ich glaube, dass wir, ich hatte ja eben so ein paar Unternehmen genannt und da gibt es einige, die machen schon Physician Assistant Based medizinische Versorgung mit telemedizinischer Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten, dass wir zu neuen Rollen kommen, die mithilfe von Diagnostik-KI, mithilfe von Decision-Support-KI ärztliche Rollen ausfüllen können mit weniger Ausbildung, weniger komplizierter Ausbildung, sodass wir sozusagen überhaupt diese alternden Gesellschaften, diese Masse an Menschen überhaupt noch bedienen können. Also ich würde Prozesse als großes Thema sehen, das Thema empathische, adressatengerechte Kommunikation und das Dritte wirklich die Unterstützung neuer Rollen, um das Gesundheitssystem quasi am Laufen halten zu können überhaupt.
Du bist ja viel unterwegs und in den letzten 14 Tagen waren ja viele Konferenzen. Was ist dir da Neues begegnet, was du besonders spannend fandst?
Was fand ich besonders spannend? Ich fand, also gut, ich muss jetzt sagen, ich überlege gerade, weil die meisten Sachen kenne ich natürlich schon. Also ich kenne ja irgendwie immer fast alles, aber ich finde es natürlich immer super cool, auch Sachen mal auszuprobieren, ne, die man jetzt sonst so nicht ausprobieren kann. Ich finde gerade die Themen so alles, was ich, wir reden ja seit Jahren von stationär zu ambulant zu at home und alles, was sich in diese Richtung verschiebt, finde ich gerade total spannend. Das heißt, alle Unternehmen, die jetzt zum Beispiel an intelligenter Sensorik arbeiten zur, sagen wir, Überwachung oder Monitoring. Überwachung ist immer so ein krasses Wort. Mhm. Monitoring von Patientinnen und Patienten. Und da habe ich so ein paar Sachen ausprobiert, die fand ich echt spannend. Also Selfie zum Blutdruck messen, ne, oder ja, zur Einschätzung der verschiedenen Gesundheitsrisiken. Das fand ich extrem spannend. Das ist natürlich alles noch am Anfang, aber das entwickelt sich. Ich fand es auch super spannend, so Unternehmen wie Withings zu sehen. Das ist ja so ein Franzose. Mit dem hatte ich übrigens auch mal einen Podcast für meinen englischen Podcast, Eric Carreel, mit dem Gründer. Und die hatten ja so die ersten digitalen Wagen gebaut und die gehen jetzt auch in den Bereich Telemedizin. Die haben so ein Diagnostikgerät für die Toilette entwickelt. Das ist wie so ein Toilettenstein,
ja, hängst du dir
da rein. Wir messen erstmal nur den pH-Wert, aber es ist alles ein Anfang. Und sowas finde ich total interessant, weil dieses Thema Gesundheitsmonitoring ja ein kompletter Gamechanger ist. Und damit verschiebt sich auch ein Stück weit das Geschäftsmodell in den zweiten Gesundheitsmarkt, weil die Systeme da nicht mitziehen können. Das heißt, das ist alles eher self-paid oder auf Basis von Datenteilen und dann ist ein bisschen günstiger oder ne, einfach so das Google, Facebook, Apple-Modell. Und das finde ich total spannend. Dann finde ich super interessant, gerade war ich auf einer Konferenz, habe ich mir viel aus dem NHS angeguckt. Mhm. Das ist ja auch, also wird natürlich ja immer als sehr, sehr kritisch betrachtet. Ich glaube, das liegt auch daran, weil das NHS sehr transparente Daten hat. Hätten wir die auch in Deutschland, würden wir genauso auf unser Gesundheitssystem schauen. Wir haben einfach nur die Daten nicht. Und da finde ich sehr, sehr spannend, dass sie zum Beispiel im Bereich Physiotherapie gerade die ersten KI-Kliniken wirklich eröffnen, was ich auch total cool finde, weil in Deutschland ist es ja so, als Kassenpatient bekommt man, glaube ich, 20 Minuten Physiotherapie-Termine. Und eigentlich ist Physiotherapie etwas, was man zu Hause fortführen muss. Und auch da gibt es Technologie, die Menschen dazu anleitet, wirklich Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das finde ich auch einen spannenden Shift. Also mich interessiert immer, was steht dahinter? Ne, wie bei der Medizin, wenn wir sie neu denken, denke ich auch dieses Thema Eigenverantwortung, was auch auf PatientInnenseite eigentlich total vernachlässigt ist, weil die stärkste Ressource, die wir im Gesundheitswesen haben, sind Patientinnen und Patienten selber. Das ist so. Und die Technologie kann dabei helfen, das zu wecken und Menschen stärker in die Eigenverantwortung zu bringen. Aber so, dass es jetzt nicht für sie sich so furchtbar anfühlt, sondern so, dass es eher etwas ist, was sie irgendwie, ja, was ihnen so ein Stück weit Gestaltungsraum wieder zurückgibt. Vielleicht auch nicht für alle was, aber das finde ich total spannend.
Wie integrierst du denn persönlich quasi neue Technologien, KI oder Internet of Things in deinem Leben?
Ja, also ich bin tatsächlich, also ich bin sehr technikoptimistisch, ich bin jetzt aber gar nicht so technikverliebt. Mhm. Aber ich mache halt immer super viel, schon immer in meinem Leben und das kann ich halt auch nur, weil ich jetzt nicht den ganzen Tag alles vorbereite und jeden Termin mir irgendwie in Klarsichtfolie lege, wie ich da jetzt hinkomme. Und weißt du, deswegen würde ich immer sehr schnell in Technologie adaptieren, wenn es mir irgendwie ermöglicht, möglichst viele spannende Sachen in meinem Tagesablauf unterzubringen. Deswegen habe ich natürlich auch sofort KI komplett integriert. Mhm. Also auch tatsächlich selbst für medizinische Themen, also um irgendwelche Arztbriefe von Angehörigen zum Beispiel für mich zu übersetzen. Natürlich prüfe ich das dann alles nochmal oder das, was eben wichtig ist. Aber ich adaptiere das eigentlich ja doch schon relativ schnell, aber jetzt natürlich nicht Sachen, die mich dann langweilen oder die kompliziert sind oder also alles, was so ein bisschen komplizierter ist, überfordert eigentlich schon meine Aufmerksamkeitsspanne. Und für mich wäre es ehrlich gesagt, für mich wären ganz viele Dinge total praktisch, weil ich auch sonst das Gesundheitswesen gar nicht in Anspruch nehme. Also ich nehme zum Beispiel einen Arzttermin in Anspruch, wenn ich den bei Doctolib entspannt online buchen kann. Ansonsten würde ich den eher verschieben und würde das eher depriorisieren. Ne? Das zweite ist zum Thema E-Rezept. Ne? Ich verstehe nicht, ich bin nun Krebspatientin und damit Chronikerin und muss irgendwie 10 Jahre lang die gleichen Medikamente nehmen. Ich verstehe nicht, warum die mir nicht jeden Monat mir das Rezept zugesandt wird, warum ich da immer wieder hingehen muss. Und für mich ist Zeit kostbar, weil in der Zeit könnte ich mich mit anderen spannenden Themen befassen. Und ich habe noch nicht mal irgendwie einen Job, weißt du, plus 3 Kinder, die ich versorgen muss und bin alleinerziehend. Ich frage mich immer, wie das solche Leute dann machen.
Ja.
Und ich glaube, da ist total viel Luft nach oben. Aber das Problem ist natürlich, dass wir insbesondere in Deutschland viel aus Interessengruppen heraus denken und nicht so sehr aus der Nutzerperspektive, sondern eher daraus, wie wird das jetzt abgerechnet? Muss man da einmal im Quartal hin, damit der Arzt sein Geld kriegt? Also all diese Sachen, diese Prozesse, wovon ich vorhin gesprochen habe, die müssen wir wirklich überdenken, weil die so nicht feasible sind einfach. Und genau, und deswegen, ich adaptiere alles, was für mich eine unmittelbare Erleichterung meines Arbeitsalltags oder meines Alltags zur Folge hat, sofort, alles andere dann halt eben nicht. Das lasse ich dann auch wieder schnell.
Ja, also ich sehe in der aktuellen Situation viele Dinge, wo ich große Fragezeichen habe. Legalisierung von Cannabis sehe ich eher kritisch, um ehrlich zu sein. Dieses unsägliche gesunde Herzgesetz, wo man auch bei Kindern mit Statinen arbeiten soll, wenn die ein erhöhtes Cholesterin haben, ist mir zu undifferenziert. Viele resignieren. Hast du eher ein optimistisches Bild für die Zukunft des Gesundheitswesens in Deutschland? Oder bist du auf dem gleichen Pfad der Resignation und des Unverständnisses?
Also ich mag Resignation überhaupt nicht. Das kann ich mir auch gar nicht leisten. Ja. Vom Gesamtkonzept, also dazu habe ich einfach schon in meiner persönlichen Biografie schon viel zu viele krasse Dinge erlebt. Das heißt, Resignation funktioniert für mich als Konzept überhaupt nicht. Und deswegen resigniere ich auch nicht. Ich sehe natürlich gerade, wenn man sich das Big Picture anguckt, ist es sehr schwierig. Ich sehe aber schon auch sehr super innovative Konzepte, die auch ihre Berechtigung haben. Ich sehe, dass die sich in Position bringen. Meine Hoffnung ist, dass wir wirklich dahin kommen, dass das alles gar nicht mehr so abbildbar ist, weil jetzt im Moment machen wir Flickschusterei an einem bestehenden System. Und dann haben wir aber schon Lösungen, auch made in Germany, die wirklich skalieren können und die dann Abhilfe schaffen können. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Deswegen investiere ich auch manchmal in Startups, wo ich glaube, dass die wirklich einen Gamechanger bereitstellen können. Was ich natürlich schade finde, ist, dass jetzt für jemanden wie mich das absolut möglich ist, das zu finden und damit auch zu einer guten Versorgung zu kommen. Wenn ich jetzt aber des Deutschen nicht so mächtig wäre und noch mit einer Bias behandelt würde, weil ich irgendwie den falschen Namen habe oder die Hautfarbe irgendwie dazu führt oder irgendwas, dann ist das natürlich super traurig. Das sehe ich natürlich, das will ich damit gar nicht irgendwie negieren. Aber ich glaube, es entwickelt sich ja extrem viel parallel. Ne? Und gerade in dem komplexen deutschen System, ja, gibt es dann Innovationen und dann geht das eine in die falsche Richtung und das andere geht in die richtige Richtung. Und ja, also ich finde auch diese Statin-Geschichte schwierig. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, was ist realistisch? Ne? Also ist es realistisch, wirklich Kinder in einen präventiv sinnvollen präventiven Lebensstil zu bringen? Wie schaffen wir das? Was ist realistisch? Also ich würde sagen, eigentlich wäre das etwas für eine riesige Studie mit 2 Armen. Weißt du, man müsste mal gucken, was wirklich hilft. Also ja, ich finde es auch eher komisch, aber auf der anderen Seite denke ich, naja, vielleicht bringt es auch was und ist vielleicht sogar realistischer für eine bestimmte Zielgruppe als Sport und Präventionskurse und Ernährung, ne, weil das eh nicht greift. Weiß ich nicht.
Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe auch mal eine Frage eben bewusst überspitzt negativ dargestellt. Ich bin selbst Grundoptimist und ich glaube auch, dass sich der Markt selbst reguliert und das System selbst reguliert. Und du brauchst ja immer noch Ärzte, die es dann auch verschreiben und die Kinder oder die Patienten therapieren. Und ich habe da ein gewisses Urvertrauen an die Vernunft der Ärzte, dass das Richtige passiert und nicht.
Also ich nicht.
Nee.
Ich glaube auch nicht, dass sich das System selbst reguliert. Und ich habe auch nicht ein Urvertrauen an die Vernunft der Ärztinnen und Ärzte. Ich würde auch jedem Patienten raten, alles zu hinterfragen, was ein Arzt oder eine Ärztin einem rät, und wirklich immer in die Leitlinien zu gucken, sich auch wirklich Zweit- oder Drittmeinungen abzuholen von versierten ExpertInnen. Das ist etwas, ich glaube, das wäre schön, ne, wenn das so wäre. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man damit nicht gut bedient ist. Ne? Man kann damit Glück haben, man kann damit aber auch sehr viel Pech haben. Und ich glaube an Eigenverantwortung jedes Stakeholders. Und ich glaube, ich meine, ne, wir kennen alle die Statistik, Knieoperationen, Stents etc. Das sind invasive Eingriffe in Deutschland, da sind wir Weltmeister. Das ist, gelinde gesagt, ist es eine Körperverletzung, die vielen Patientinnen und Patienten angetan wird. Das kann man so ausdrücken. Trotzdem werden wir dem nicht Herr. Ich glaube an Empowerment und an Eigenverantwortung. Also mein Wunsch wäre, dass wir Menschen dahin bringen können, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie Sachen hinterfragen können, dass sie wissen, welchen Quellen sie vertrauen können, dass sie wissen, dass es Leitlinien gibt, dass Studien so formuliert werden, dass man sie lesen kann, an Transparenz, an transparente Zahlen. Ich würde mir Statistiken wünschen, ich würde mir transparente Outcome-Ergebnisse wünschen auf einem Portal, wo ich wirklich sehe, wie ist das Outcome im Vergleich jeder Arztpraxis, wie oft verschreiben die Antibiotika, wie sind die Komplikationsquoten. Das würde ich mir alles wünschen. Ich würde mir Transparenz wünschen und Empowerment.
Das haben wir gemein. Ich glaube, wir sind noch weit weg von dem mündigen Patienten, aber ich sollte das vielleicht korrigieren. Also, mir geht es nicht um blindes Vertrauen, sondern genauso wie dir um das Empowerment. Und da hilft uns auch die KI. Ja, weil ich kann komplizierte Studien jetzt über ChatGPT zusammenfassen lassen, in einer verständlichen Sprache, und was bei rausgekommen ist. Genauso auch die Qualitätsberichte der Krankenhäuser geben mir gute Hinweise, welcher Eingriff denn häufig passiert. Und was häufig gemacht wird, wird meist auch gut gemacht. Von daher ist nicht alles schlecht. Gewisse Mindestmengengrenzen finde ich gut, weil nicht jeder sollte alles machen. Und von daher sehe ich schon optimistisch in die Zukunft. Was sind denn deine nächsten Ziele oder Pläne für die Zukunft?
Also, was mir gerade total viel Spaß macht, ist wirklich Unternehmen auch dabei zu unterstützen, durch diese Transformation zu gehen, und auch einzelne Menschen, ne, in diesen Unternehmen durch diese Transformation zu gehen und die mitzunehmen und da Impulse zu setzen, auch als Person von außen, weil ich kriege ja viel mehr mit als jetzt die meisten Menschen, die irgendwie in einem Unternehmen wirklich arbeiten. Das finde ich gerade für mich eine total tolle Rolle. Ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich jetzt nochmal ein Unternehmen aufbaue. Mich hat die ganze Schnittstelle so Tech, Biotech total interessiert, weil wir da natürlich super Innovationssprünge haben, auch mit Hilfe von KI. Und ich arbeite super gerne mit Science zusammen, weil ich das eben in marktfähige Produkte gut übersetzen kann und oft verstehe, wie so ein Product-Market-Fit ist, ne, wie man Themen kommunizieren muss, damit Leute da auch ein gewisses Vertrauen aufbauen, ne, wie man Geschäftsmodelle entwickelt und so. Habe mich aber jetzt irgendwie dagegen entschieden und mache das jetzt so gerne von der Seitenlinie. Und das ist so ein bisschen meine Rolle, und die behalte ich auch weiter, da ist so dieses Visionäre einfach in Unternehmen zu tragen. Und ich merke auch oft, dass ich Leuten total viel Motivation geben kann, ne, weil ich natürlich diesen Pfad so sehe und weil man den, glaube ich, oft verliert, wenn man wirklich an einem Thema arbeitet. Und du hast es eingangs gesagt, es ist alles super stark reguliert, es ist extrem kompliziert. Man braucht einen super langen Atem, es gibt ganz viele Fallstricke, es gibt ständig dann wieder irgendwas, was es dann noch wieder schwerer macht und so. Und da irgendwie so den Pace drin zu halten, von außen, das ist so ein bisschen ja meine Leidenschaft geworden. Und damit bin ich echt überall unterwegs, also von GKV bis Pharma, von MedTech bis über Biotech-Forschung, Tech-Company, also ich bin irgendwie überall unterwegs damit und kriege dadurch auch vieles mit und kann irgendwie auch vieles zusammenbringen. Und das ist das Zweite, Leute zu vernetzen, die miteinander sprechen sollten, ist so ein bisschen der Side-Effekt davon. Und Ja, weil wir müssen ja irgendwie intersektoral denken. Das ist einfach so, weißt du ja selber. Mhm. Und das finde ich auch total spannend. Deswegen bleibe ich schön unkonkret. Aber in dem Bereich habe ich auf jeden Fall noch einige Projekte gerade vor. Und ja.
Ja, Inga, vielen Dank für das, was du alles tust. Visionäre der Gesundheit, toller Podcast. Deine Mission, man merkt die Leidenschaft, die du hast. Wahrscheinlich aus dem eigenen Erlebnis heraus, diesen Impuls, das deutsche Gesundheitswesen zu verbessern, Startups zu unterstützen, Leute zu vernetzen. Und damit trägst du signifikant bei, vielen Menschen ein besseres Leben zu gestalten. Vielen Dank dafür.
Danke dir für die Einladung und ja, für die Zeit, die wir jetzt miteinander hier verbringen konnten.
Ich danke dir für den spannenden Austausch.
Die Fakten der Folge.
Einer der größten Herausforderungen für Gründer im Gesundheitswesen ist die langwierige und komplexe Natur des Sektors. Viele unterschätzen den langen Atem, den man braucht, um erfolgreich zu sein. Dazu kommt, dass das Gesundheitssystem stark reguliert ist und viele falsche Anreize setzt, besonders wenn öffentliche Förderungen im Spiel sind. Digitalisierung wird als große Chance gesehen, das Gesundheitssystem effizienter und effektiver zu gestalten. Besonders die Möglichkeit, Gesundheit ganzheitlich zu denken und den Patienten stärker in den Mittelpunkt zu stellen, wird durch digitale Transformation erleichtert. Digitale Technologien könnten helfen, Silos aufzubrechen und die Patientenversorgung zu verbessern. Auf Konferenzen ist besonders spannend, wie sich Gesundheitstechnologien weiterentwickeln, zum Beispiel intelligente Sensorik für Gesundheitsüberwachung und Monitoring. Unternehmen arbeiten an Technologien, die Gesundheitsdaten sammeln und zur Verbesserung der Patientenversorgung nutzen können. Beispiel hier ist die Entwicklung von Diagnostikgeräten für die Telemedizin. Unternehmen sollten dabei unterstützt werden, die Transformation im Gesundheitswesen zu durchlaufen. Inga sieht ihre Rolle darin, visionäre Impulse zu setzen und Innovationskulturen zu fördern, besonders an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis. Ihr Ziel ist es, durch ihre Arbeit und ihre Leidenschaft einen positiven Einfluss auf das Gesundheitswesen zu nehmen. Damit neigt sich eine weitere Folge von Mission Gesundheit dem Ende zu und wir sind schon fast wieder beim Random Reminder angekommen. Aber vorher nochmal mein Appell, abonniert uns wie immer gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Wie hat es euch gefallen? Habt ihr Fragen? Schreibt uns an podcast@ceramtech.de.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, eine fettbewusste Ernährung. Für Fitness und Aktivität benötigt unser Körper neben Kohlenhydraten und Proteinen auch Fett. Fett liefert nicht nur Energie, sondern auch lebenswichtige Fettsäuren und fettlösliche Vitamine. Eine ausgewogene Ernährung erfordert jedoch weniger Fett, als viele denken. Schon 60 bis 80 Gramm täglich sind ausreichend. Eine fettbewusste Ernährung trägt nicht nur zur guten Figur bei, sondern kann auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Belastung von Wirbelsäule und Gelenken vorbeugen. Obst und Gemüse sind praktisch fettfrei und sollten daher regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Bei der Wahl von Lebensmitteln sollte man auf einen hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren achten, wie sie in Pflanzenölen wie Raps, Soja und Olivenöl vorkommen. Flüssige Fette enthalten tendenziell mehr ungesättigte Fettsäuren. Einige Öle wie Leinöl sollten nicht erhitzt werden und müssen im Dunkeln aufbewahrt werden, um ihre wertvollen Inhaltsstoffe zu erhalten. Die Avocado ist eine besondere Fettausnahme. Sie ist sehr fettreich, liefert aber hochwertige pflanzliche Fette, die eine Bereicherung für unsere Ernährung darstellen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.